Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Wir haben heute im Herbst 2024, den 22. Oktober, und ich freue mich über ein Gespräch mit meinem lieben Co-Herausgeber des KI-Leitfadens zur KI-Verordnung, Kai Zenner, seines Zeichens Büroleiter von Axel Voss und in Brüssel fest angesiedelt, aber gerade von der Weltreise zurück. Ist das richtig, lieber Kai? Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, in der Tat, ich war auf vielen Konferenzen in Europa und auch außerhalb und ja, höre mich gerade um, wie gerade nicht-europäische Staaten sich Gedanken machen, wie man KI regulieren sollte oder was es sonst für Policy-Modelle gibt.
Okay, ja, wunderbar. Also, unser Thema heute, Update KI-Verordnung, Herbst 2024. Ich würde gerne so ein bisschen natürlich die Gelegenheit nutzen, die kostbare Zeit von Kai Zenner im Sinne aller hier Zuhörenden darauf zu verwenden, dass er einfach mal erzählt, was ist im Herbst 2024 in Brüssel in Sachen KI-Verordnung so los, was wird diskutiert. Also seit dem 1.8.2024 gibt es die KI-Verordnung. Am 2. Februar 2025 gelten die ersten Regeln. Das sind die Abschnitte 1 und 2. Also das zählt dazu die verbotenen Praktiken und die KI-Kompetenz. Und dann wird es zugleich auch schon von der Kommission Durchführungshinweise geben zu den verbotenen Regeln. Und die werden ja vermutlich unter anderem gerade diskutiert in Brüssel. Stimmt das so, Kai?
Ja, beziehungsweise die Verbote, wo es Guidelines geben wird, wie du gesagt hast, spätestens dann im Februar nächsten Jahres, die sind noch gerade intern oder werden intern besprochen innerhalb der Kommission. Soweit ich informiert bin, gibt es einen ersten Entwurf, der dann nach den internen Beratungen hoffentlich auch noch in einer öffentlichen Befragung, Public Consultation, veröffentlicht werden und dann nochmal drum gebeten wird, Input abzugeben von Seiten der Industrie, der zivilgesellschaftlichen Organisationen, Forschern etc. pp. Und dann muss dieses Feedback noch schnell eingebaut werden und dann bis Februar das finale Dokument veröffentlicht werden. Das ist sehr sportlich, weil wenn man auf den Kalender schaut, ist es ja gar nicht mal mehr so lange hin, insbesondere wenn man die Weihnachtsferien noch einrechnet. Und diese Guidelines zu Artikel 5 und den Verboten sind tatsächlich extremst wichtig, weil jeder, der sich den AI Act angeschaut hat, gerade Artikel 5, leidet ja ein wenig darunter, dass die Sprache sehr vage ist und man häufig gar nicht mal so richtig einschätzen kann, was bedeutet jetzt Social Scoring, was bedeutet Emotional Recognition ist verboten, aber nicht, wenn es aus Sicherheitsgründen am Arbeitsplatz eingesetzt wird. Was für Unterfälle führen zu dieser Ausnahme vom Verbot etc. pp. All das, was ich gerade sagte, kommt aus dem Gesetz noch nicht so richtig hervor. Und jetzt sind die Guidelines, die Leitlinien, die große Chance, diese Rechtsunsicherheit, die das vage Gesetz auslöst, ein wenig zu kitten. Nur, die große Frage bleibt, ob die Kommission eigentlich all das notwendige Wissen vorhanden hat, ob sie genügend Use Cases zugeschickt bekommen haben bisher von der Industrie und auch von den anderen Akteuren, beziehungsweise ob das dann in dieser Public Consultation passiert. Und dann wird es auch noch einen zweiten Leitfaden geben, der auch wohl im Februar nächsten Jahres erscheint. Und das wird dann ein Leitfaden zu der KI-Definition sein, weil ähnlich wie bei den Verboten, auch bei der Definition, was eigentlich KI überhaupt ist, viele Fragezeichen vorhanden sind und Fragen offen stehen. Und die Kommission wird sich bei diesem Leitfaden wohl sehr darauf konzentrieren, was die OECD auch schon veröffentlicht hat. Als diese ihre Definition geupdatet hat, hat sie auch ein kurzes FAQ vorgestellt, wo ein bisschen spezifischer noch auf bestimmte Wörter innerhalb der Definition eingegangen wurde. Allerdings, wenn man ehrlich ist, würde das für den Leitfaden der Kommission wahrscheinlich nicht ausreichend genug sein, weil Rolf, du und ich haben schon öfter darüber gesprochen. Im AI-Act gibt es ja diese unterschiedlichen Ebenen wie GPI-Model, GPI-System, dann AI-Model, AI-System und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre es relativ sinnvoll, wenn jetzt in diesem Leitfaden zur AI-Definition oder Definition eines AI-Systems auch die Übergänge schon angesprochen werden. Wann ist ein AI-Model nicht mehr ein Model, sondern wird ein System? Wie entwickelt sich etwas von GPI-Model zu GPI-System? Was würde genau passieren, wenn man sich auch Artikel 25 anschaut, wenn ein GPI-System eingeschränkt wird hinsichtlich der verschiedenen Anwendungsfälle etc.? Diese Fragen werden wahrscheinlich in späteren Leitfäden und Guidelines auch noch aufgegriffen werden. Aber meiner Meinung nach sollten jedenfalls ganz grundsätzliche Fragen jetzt auch schon im Leitfaden im Februar nächsten Jahres näher erläutert werden. Und deswegen beide Punkte, Verbote und KI-Definition, ist in der Tat extremst wichtig, wird riesige Auswirkungen haben, in welche Richtung es am Ende auch immer geht. Selbst wenn die Leitfäden sehr vage bleiben in ihrer Aussage, wird es einen großen Effekt haben, nämlich dass Rechtsunsicherheit weiterhin besteht. Darüber hinaus, du hattest ja gefragt, was sonst noch im Bereich AI in Brüssel gerade stattfindet, wie viele Zuhörer sicher schon gelesen haben, werden gerade die Code of Practices für GPI-Models besprochen und entwickelt. Die sogenannten Chairs, die diese Verhandlungen moderieren oder leiten, wurden jetzt ernannt und sie werden sich jetzt in den nächsten Wochen immer wieder mit großen AI-Unternehmen wie OpenAI, wie Microsoft, wie Google etc. zusammensetzen. Und dann werden auch zu drei bestimmten Zeitpunkten andere Stakeholder, also kleinere Unternehmen, Wissenschaftler etc. eingeladen werden und bei sogenannten Plenary Sessions allgemein die Fortschritte dieser Code of Practices besprechen und debattieren. Und darüber hinaus läuft dann natürlich auch noch die Standardisierungsarbeit in Senelec. Die haben auch extremst engen Zeitplan mit sehr harten Deadlines. Da gibt es jetzt hier und da größere Fortschritte, zum Beispiel im sogenannten Trustworthiness Subgroup zum AI Act. Bei anderen Bereichen der Standardisierung wird es noch deutlich länger dauern, so dass man da im quasi Rennen gegen die Zeit allmählich ist, weil diese Standards müssten eigentlich alle vor August 2026 fertig sein. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Natürlich die Kommission, aber auch in Deutschland die Bundesregierung etc. Alle diese Institutionen sind gerade stark dabei, den sogenannten ja, Governance oder die Governance-Strukturen zu etablieren, also Aufsichtsbehörden in Deutschland zu etablieren. Sie müssen KI-Experten finden, die für den Staat, für die Kommission arbeiten wollen und zum Teil auch ja massive Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, weil man in der Wirtschaft teilweise ja deutlich besser verdienen kann als KI-Experte etc. Also man sieht an diesen vier Punkten, die ich genannt habe, dass unglaublich viel noch auf dem Tisch liegt und gemacht werden muss. Und das waren jetzt nur die Dinge, die gerade ganz akut sind. Und wie du schon gesagt hast, kommen jetzt ja sukzessiv immer neue Punkte hinzu. Andere Guidelines, andere Templates, andere Code of Conducts und so weiter und so fort. Und der letzte Punkt von den sogenannten Anhörungen der Kommissare, die jetzt im November stattfinden, von diesen Anhörungen und dann auch von der finalen Ernennung der jeweiligen Kommissare, hängt dann auch ein wenig ab, ob es eigentlich bei dieser Implementierung so bleibt, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, oder ob zusätzliche Prioritäten dazukommen, ob bestimmte Sachen zurückgesetzt werden. Was passieren könnte, ist beispielsweise, dass die Kommission sich viel mehr anschaut, inwieweit künstliche Intelligenz genutzt werden kann für Innovation, für Verbesserungen im Energiesektor etc. pp. Also dass der Fokus von wir schützen vor negativen Folgen von KI hin zu wir wollen KI positiv nutzen, um unsere Wirtschaft voranzubringen etc. pp. Umschwenken könnte. Und was dann natürlich bedeuten würde, dass es höchstwahrscheinlich zusätzlich zum AI-Act-Implementierung noch ganz viel weitere Programme gibt. Aber ja, das weiß im Moment keiner. Das hängt von den Anhörungen der Kommissare ab.
Ja, vielen Dank für diesen Rundumblick über das, was Brüssel im Herbst 2024 in Sachen KI-Verordnung und deren Umsetzung und administrative Begleitung bewegt. Spannende Punkte, ja klar, in der Tat, ne? Use Cases mit Blick auf verbotene Praktiken. Super spannend im Beschäftigten- und Bildungsbereich. Hat man ja Probleme beim Einsatz von Biometrie. Die KI-Verordnung hat dankenswerterweise im Erwägungsgrund 18 gesagt, nur was wie Müdigkeitserkennung ist das nicht. Aber in vielen anderen Situationen haben wir das ja. Und darf ich, ja, muss ich einem traurigen Wachmann verbieten, da muss ich ihm die Trauer verbieten oder darf ich gucken, ob er traurig ist und was wenn er dann irgendwie nicht mehr sicher performt, ist das aus Gesundheitsgründen erforderlich, wenn jemand, der im Bildungsbereich unterwegs ist, irgendeine Emotion zeigt, da stelle ich mir, glaube ich, also ganz viel Schwierigkeiten vor, was jetzt aus gesundheitlichen Gründen so erforderlich ist. Also ich glaube, das überfordert dich jetzt, dich da nach Use Cases zu fragen, obwohl die natürlich in der Praxis super begehrt sind. Wir kriegen die auch hier in der KI Privacy Expert Ausbildung bei der GDD immer wieder Fälle präsentiert, mit denen wir dann umgehen und die man auch mal diskutieren kann. Aber ich glaube, das ist jetzt wirklich etwas, wo viele darauf warten, dass die Kommission da jetzt so ein bisschen Klarheit und auch, wenn wir sagen, so ein rechtes Maß reinbringt, damit man das, was du gerade zu Recht ja gesagt hast, KI soll ja Spaß machen. KI soll ja die Wirtschaft und die Menschen in Europa weiterbringen, damit mit genau das eben in den Fokus genommen werden kann. Und ich würde gerne nochmal von den Punkten, die du angesprochen hast, das sind 25 angesprochen, einen Punkt mal in den Blick nehmen. Ich glaube, dass wir ruhig darauf hinweisen können, dass wir beide ja eine Zeitschrift rausgeben, die Zeitschrift für europäisches Dateninformationsrecht EUDIR. Die wird im Februar 2025 zum ersten Mal erscheinen und mehr oder weniger zeitgleich mit den ersten Guidelines der Kommission. Und da wird es in so einem Bericht aus Brüssel so ein paar Insights geben, denke ich mal. Und wir beide haben uns jetzt dran gesetzt, einen gemeinsamen Aufsatz für dieses Heft zu schreiben. Und da geht es um ein Thema, was ich persönlich super spannend finde und was wir beide ja vielleicht an der Stelle einfach mal andiskutieren können. Jetzt passiert das quasi öffentlich, obwohl es eigentlich nur uns beide betrifft. Aber das soll ja auch öffentlich gemacht werden. Und das Thema ist, glaube ich, wichtig. Ich lasse mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack, worum es mir geht. Es geht um den Artikel 25, die Verantwortlichkeiten entlang der Wertschöpfungskette. Das ist eine Norm, die hat im Blick Hochrisiko-KI-Systeme. Der Absatz 1, der hat drei Buchstaben, ABC. Und in A wird gesagt, wenn einer ein Hochrisiko-KI-System mit seiner Name oder Marke versieht, dann wird er Anbieter. Okay, das habe ich ja im Griff, ob ich das mache oder nicht. Die Buchstabe B sagt, wenn ich ein Hochrisiko-KI-System so wesentlich verändere, Substantial Modification, dass das Hochrisiko-KI-System ja sich verändert, immer noch ein Hochrisiko-KI-System ist, aber ein anderes wird, ja, dann wird der, der die Veränderung am Hochrisiko-KI-System vornimmt, auch Anbieter. Okay, habe ich verstanden. Und jetzt kommt eine Norm, die ich unglaublich spannend finde. Die steht systematisch auf gleicher Ebene wie A und B, nämlich der Buchstabe C. Und da heißt es, wenn die Zweckbestimmung eines KI-Systems einschließlich eines GPAI-Systems, das wird jetzt hier interessanterweise in Bezug genommen in dieser dritten Variante, das nicht hochriskant ist, ja, so verändert wird, dass das betreffende KI-System zu einem Hochrisiko-KI-System wird, dann werde ich auch Anbieter. So, jetzt haben wir beide anderen im Leitfaden vertreten, dass das bedeutet, dass eine Veränderung dieses Hochrisiko-KI-Systems auch möglich ist bei einem GPAI-System, dass ich dadurch zu einem Hochrisiko-KI-System mache, dass ich es verändere. So, wie muss ich verändern? Und jetzt kommt eine spannende Frage. Da hast du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert der Verhandlungen. Das ist ja zulässig. Du bist ja verpflichtet, nicht zu sagen, was die Motive des Gesetzgebers sind. Und da hast du gesagt, das hatte mich dann, fand ich total spannend, dass der Buchstabe C als Unterfall von B gedacht war, mit der Konsequenz, dass eigentlich ein Hochrisiko-KI-System adressiert ist und dass ein Hochrisiko-KI-System, ja, wenn man so will, dass ich ein GPAI-System jetzt technisch so verändern muss, also dass das auf System zielt, dass daraus ein Hochrisiko-KI-System wird. Und jetzt frage ich mich, macht das irgendeiner? Geht irgendeiner hin und nimmt eine technische Veränderung vor an einem GPAI-System, sodass das ein Hochrisiko-KI-System wird, wenn er das ja durch eine, wie soll man sagen, In-Kontext-Setzung des GPAI-Systems ohne technische Veränderung ja faktisch und damit so ein bisschen ja wertungsmäßig auch zu einem Hochrisiko-KI-System machen will. Also die spannende Frage, die sich da jetzt stellt, ist, wie wird man damit umgehen, dass man einerseits eine Auslegung hat, die jeden Betreiber mehr oder weniger fast durch einen Prompten, wenn man den Wortlaut ernst nimmt, in die Anbieterrolle bringt, dann hat der nicht nur die 25er-Pflichten, das wäre ja okay, sondern hat die 16er-Pflichten und die kriegt man ja gar nicht gewuppt, weil man die Kenntnisse gar nicht hat. Das ist die eine Variante. Die legt der Wortlaut auch so ein bisschen nah. Und die andere Variante ist aber, dass man sagt, nee, das ist so eine riesengroße Regelungslücke, weil man braucht eine technische Veränderung. Es reicht kein Prompten aus, sondern man muss das technisch verändern. Klammer auf, macht keiner, weil es technisch viel zu aufwendig ist und auch gar nicht nötig. Und das würde dann in der Konsequenz bedeuten, wir hätten dann am Ende ein System, das faktisch ein Hochrisiko-KI-System wäre, das aber rein rechtlich oder vielleicht auch nur technisch dann eben ein GPAI-System bliebe mit der Konsequenz, dass der ganze Anhang 3 kurz geschlossen werden könnte, umgangen werden könnte, indem ich ein GPAI-System mehr oder weniger so in den Kontext setze, dass es ein Hochrisiko-KI-System wird. Zwar extrem missliche Konsequenzen. Eine Konsequenz, eine gigantische Regelungslücke. Und die andere Konsequenz, eine letztlich nicht zumutbare Pflicht für Anwender, die ja nicht in die Anbieterrolle kommen können. Also zwei Themen, die man in irgendeiner Form zusammenbringen muss. Und das kann man vielleicht vorwegnehmen, ist einer der Gegenstände des Beitrags, den wir schreiben wollen, wo wir so ein bisschen die GPAI-Systeme entlang der Verwertungskette mal in ihrer Geschichte darlegen. Und dann werden wir diese Frage zum Schluss aber auch aufnehmen und da auch eine Lösung finden, würde ich sagen, die wir uns aber erst noch überlegen müssen. So weit können wir hier natürlich noch nicht gehen. Aber immerhin, das ist doch schon ein Ding, oder Kai, dass in dieser zentralen Stelle die KI-Verordnung ja so eine große Diskrepanz erzeugt.
Ja, also genau das ist halt einer der Fälle, warum mein Chef Axel Voss und auch ich teilweise so negativ über den finalen AI-Act gesprochen haben. Also wir haben kurz vorher ja über Artikel 5, die Verbote, gesprochen, ähnlich auch Annex 3, was du gerade angesprochen hast, was ja auch sehr viele Use Cases hat, wo nicht so richtig klar ist, was ist jetzt eigentlich genau alles Hochrisiko. Und Artikel 25 und diese ganze Frage, die auch in der Guideline zu was ist ein AI-System hoffentlich dann angesprochen wird, nämlich wie sind die Übergänge von einer Ebene zur nächsten Ebene, welche Akteure fallen in welche Rolle unter der KI-Regulierung, sind sie nur Anwender, sind sie Entwickler etc. pp. Hier wurde nicht präzise genug gearbeitet. Nochmal eine Sache, die Axel Voss immer wieder unterstreicht bei allen möglichen Events und Publikationen, die du und ich ja auch im Leitfaden, in unserem Leitfaden immer wieder aufgeführt haben. Ich glaube, bei diesem spezifischen Punkt kann man wirklich ganz zum Anfang der KI-Regulierung gehen. Die Kommission, als sie 2018, sagen wir mal, die ersten Versuche gemacht hat, intern was zusammenzuschreiben, hatte wirklich diese ganz klassischen, symbolischen KI-Systeme im Kopf, also die entwickelt worden sind für eine klare Aufgabe, beispielsweise Bewerbungen von Bewerbern durchzuscannen, zu schauen, welche Ähnlichkeiten es gibt, ob bestimmte Voraussetzungen vorliegen, also quasi einen Prozess automatisieren. Und die Kommission hatte nie so richtig im Kopf, dass es eigentlich schon damals immer mehr Machine Learning, Deep Learning, KI-Systeme gibt, die halt nicht nur einen Bestimmungszweck haben. Und der ganze Artikel 5 und der ganze Annex 3 liegen quasi dieser, wie ich finde, falschen Annahme zugrunde, dass sich KI-Systeme in ein sehr spezifischen unter einem Bestimmungszweck einordnen lassen. Und das ist dann tatsächlich gerade durch Foundation Models, durch General Purpose AI Models oder Systeme komplett gesprengt worden, dieses Vorgehen, wo man jetzt eigentlich schon sagen muss, dass man wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben wird, ein aktuelles KI-System zu finden, was wirklich nur, nehmen wir jetzt mal Annex 3, Unterfall 2, Critical Infrastructure, Management and Organization of Critical Infrastructure machen kann. Höchstwahrscheinlich können schon diese Systeme ganz viele andere Punkte machen. Und in der Tat, wenn man dann noch weiter nach oben geht, innerhalb der Value Chain zu Model, zu General Purpose AI System, wird es halt immer schwieriger. Wir hatten diesen Punkt insbesondere am Ende des Triloges, also der politischen Verhandlungen, schon andiskutiert. Und gerade das Europäische Parlament hat sich ja sehr dafür eingesetzt, Foundation Models und ChatGPT, was wir immer als General Purpose AI System bezeichnet haben, einzugliedern in den AI Act. Aber am Ende, angesichts von Zeitmangel, angesichts von politischen unterschiedlichen Haltungen, wurde dann tatsächlich, und du hast es schon gesagt, eine größere Regelungslücke in Kauf genommen. Und es wurde gesagt, naja, also für General Purpose AI Systeme wird es nur wenige Paragraphen geben, die diese Mittelstufe ansprechen. Ansonsten wird sie nicht richtig reguliert. Und was die General Purpose AI Models angehen, da gibt es dann halt dieses extra Kapitel mit relativ schwachen Anforderungen. Und ansonsten sind die Entwickler dieser Modelle auch nicht stärker reguliert. Und das führt dann in der Tat zu der Frage, naja, also wann genau wird man denn eigentlich dann erst Entwickler eines Hochrisikosystems? Und je nachdem, wie man dann den Artikel 25 auslegt und je nachdem, wie die Guidelines zu der Definition eines AI-Systems etc. aussehen, könnte es dann passieren, dass tatsächlich ganz viele Anwendungsfälle gar nicht mehr unter den AI-Act reguliert werden oder wenn es zu stark interpretiert wird, auf einmal ganz viele Unternehmen unter den AI-Act fallen, die eigentlich vom Sinne des Gesetzgebers nicht darunter fallen sollten. Das ist jetzt mein letzter Punkt. Während der Verhandlungen, du hattest ja so ein bisschen danach gefragt, war tatsächlich eigentlich der 1c als Unterfall von 1b gesehen. Nur nochmal, um zu verdeutlichen, dass eine Substantial Modification insbesondere auch eine Zweckänderung bedeuten kann. Und dementsprechend, logisch weitergedacht, wollte man tatsächlich die Fälle darunter fallen lassen, dass ein Unternehmen ChatGPT nimmt als Basis, aber dann so weiterentwickelt und umbaut, dass es tatsächlich von vielen Bestimmungszwecken auf einen Bestimmungszweck im Sinne von Annex 3 oder Artikel 5 limitiert wird. Und wie du schon angedeutet hast, wird das allerdings in der Realität vielleicht gar nicht mal so häufig passieren. Und dann ist die große Frage, was macht man eigentlich mit diesen ganzen anderen Systemen, die als General Purpose AI System vielleicht auch für Hochrisiko eingesetzt werden können, aber auch für ganz viele andere nicht dafür entwickelt worden sind, etc. pp. Ja, das wird sehr spannend und ich denke, da wird der EuGH und die rechtswissenschaftlichen Akteure, glaube ich, eine Menge Arbeit vor sich haben. Und die Kommission kann natürlich auch durch sekundäre Rechtsetzung da noch massiv eingreifen, weil der Gesetzgeber sich da tatsächlich, so wie der Text geschrieben worden ist, wie du auch gesagt hast, sehr unklar geäußert hat. Es wird nicht ganz deutlich, was jetzt gewollt worden ist.
Ja, okay. Jetzt aber da nochmal einhaken. Also ich halte mal für mich fest, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Das ist aber jedenfalls das Ergebnis von Leuten, die das in Unternehmen benutzen, die sagen, auch Informatiker, die auch mit Feintuning und sowas betroffen sind, wir würden doch niemals an einem GPAI eine technische Veränderung vornehmen, sondern wir würden das immer modifizieren, ohne es technisch zu verändern. Jetzt spricht der C natürlich auch nur von einer Modification, gar nicht mal von einer Substantial Modification, was natürlich so ein bisschen darauf hindeutet, dass eine Zweckänderung jetzt vielleicht nicht so was Starkes wie einen technischen Eingriff verlangt, der dann wiederum abgrenzend dazu im B verlangt ist. Also an der Stelle schon mal eine schwierige Argumentationslinie, wenn man sich auf den Standpunkt stellen möchte. Wir haben ein GPAI-System, das hat aber Scheuklappen auf und innerhalb dieser Scheuklappen ist es ein Hochrisiko-KI-System. Dann ist es also technisch ein GPAI-System, aber wertungsmäßig und rechtlich ist es eben ein Hochrisiko-KI-System und nach allem, was ich gehört habe aus der Praxis, dann wird niemand sich die Arbeit machen wollen und können und das Geld ausgeben, eine Systemveränderung technisch vorzunehmen im Rahmen des 25C. Wohl aber so gut wie jeder erzeugt Kontexte durch Programmiermaßnahmen, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass ich wirklich wertungsmäßig ein wunderbares Hochrisiko-KI-System habe. So, und jetzt haben wir ja wirklich eine Situation, die der Gesetzgeber vielleicht gesehen hat, aber ja nicht so einfach in Kauf nehmen wollte, so nach dem Motto, ja, lassen wir es mal irgendwie offen. Ne? Und jetzt hast du, du hast hingewiesen auf die Möglichkeiten der Kommission Einfluss zu nehmen. Und jetzt gibt es für genau diesen Fall, wenn ich das richtig sehe, Artikel 75 und in 75 Absatz 2, der gibt dann den Aufsichtsbehörden, den Marktüberwachungsbehörden, wenn die hinreichenden Grund dafür haben, dass GPRI-Systeme hochriskant verwendet werden, dass die dann Konformitätsbewertung mit dem Büro für Künstliche Intelligenz zusammen machen und das dann alles so in Anführungsstrichen so weg auslegen, ne? Das ist so ein bisschen Hand auflegen und dann ist das weg. So, jetzt würde ich mal als jemand sprechen, der von der Demokratie auf europäischer Ebene natürlich auch noch was hält. Wenn der Gesetzgeber hingeht und eine Nichtregelung trifft, die zwei Auslegungen offen lässt, ja, dann kann ich doch als Kommission nicht hingehen und diese Regelung Verwaltungswege schließen und sagen, ja, das ist eine fundamentale Lücke des Gesetzes und ich Kommission sag aber mal, ich mache es jetzt so, wie wir es uns vielleicht gedacht haben, obwohl wir gar nicht wussten, dass Gott und die Welt GPI-Systeme sowieso als Hochrisiko-KI-Systeme einsetzt. Na, also das auch für mich mal als Verständnis. Wir reden doch von sowas wie April 2024. Da konnte Axel Voss doch auch schon sagen, der Zenner hat in den letzten 3 Monaten nicht gut performt. ChatGPT, such mir die Fehler in seinen Arbeiten raus und schreib mir eine Kündigung. Da brauche er ja kein Hochrisiko-KI-System für. Und damit hat er ja im Prinzip allein schon durch den Prompt, ob der jetzt reicht oder nicht, für den 25.1.10 muss man mal sehen. Aber er hat doch faktisch schon das gemacht, was die Kommission ja auch sehen konnte. Also wie kommt denn sowas zustande? Fragezeichen. Und die nächste Frage, die ich habe, was kann denn der 75 Absatz 2 an der Stelle so leisten? Aus meiner Sicht nicht wirklich was Essentielles, ne?
Genau, also der Artikel 75 wurde dann tatsächlich ganz am Ende als zusätzlichen Kompromiss eingebaut, weil die Mehrheit wollte keine GPI-Systemregulierung, weil die Angst vorherrschte, Modelebene ist hauptsächlich in den Händen von großen amerikanischen Unternehmen, aber GPI-Systemebene könnte ja durchaus auch könnten auch durchaus relativ viele europäische Unternehmen drunter fallen und deswegen sollte das nicht reguliert werden. Das hat die Mehrheit im Trilog vertreten und dann, weil dennoch unter anderem wir gesagt haben, naja, aber da ist eine gravierende Rechtslücke und man braucht ja bestimmte Möglichkeiten auch dort Aufsicht auszuüben etc., hatte dann in einer sehr Nacht- und Nebelaktion fast die Kommission diesen Artikel 75 kreiert, der ihnen tatsächlich größere Freiheiten gibt. Aber ja, wenn man ihn so durchliest, so richtig klar, was sie machen können, ist auch nicht so ganz und dementsprechend, ich glaube, so richtig viel hilft er nicht. Insbesondere gerade am Anfang hat das AI Office so viel andere Dinge zu tun und wenn man jetzt an Aufsicht denkt, muss ja vor allem das AI Office dann tatsächlich auch die Systemic GPI Model Provider ernennen, monitoren, mit ihnen in Austausch gehen etc. pp., sodass ich glaube, vor allem die Ressourcen nicht da sind, um den Artikel 75 jedenfalls am Anfang kräftig zu nutzen. Den zweiten Punkt, den du genannt hast, ja, das sehe ich auch als ein Riesenproblem, dass der AI Act teilweise so vage ist und man gleichzeitig der Kommission die Befugnisse gegeben hat, auf dem Wege der sekundären Rechtsetzung, aber auch Templates, Guidelines etc. Nachzuschärfen. Vor allem gibt es da tatsächlich ja auch schon bestehende Rechtsprechung vom EuGH. Ich habe das gerade rausgesucht. Es gab da ein Urteil C-355-10. Und in diesem Urteil hat der EuGH ganz klar festgelegt, dass diese substanziellen Fragestellungen, die nicht im Gesetz gelöst werden, nicht auf technischer Ebene über Implementierungsakte etc. auf einmal von der Kommission ohne die Co-Legislatoren, das Parlament und die Mitgliedstaaten im Rat, gelöst werden können. Und hier spricht man tatsächlich über Implementierungsakte und delegierte Rechtsakte, wo der EuGH schon sagt, das ist nicht möglich. Bei beiden kann man sagen, beim delegierten Rechtsakt sind sind Parlament und Rat beide involviert und müssen Ja sagen. Beim Implementierungsakt immerhin nur die Mitgliedstaaten. Aber man kann bei beiden noch von demokratischer Legitimierung sprechen. Wenn es jetzt aber wirklich nur eine Guideline ist, eine Leitlinie oder ein Template, was die Kommission selbst erstellt, ohne Abnicken von Rat und Parlament. Also ich bin mir relativ sicher, dass so ein Fall dann tatsächlich vor dem EuGH landen würde. Und ja, gehen wir jetzt mal zu unserem Beispiel, was wir besprochen haben. Würde es jetzt eine komplett starke Auslegung geben, was Artikel 25 und dort insbesondere Unterfall 1b, 1c angeht, dann werden wahrscheinlich mehrere Akteure vor den EuGH ziehen und relativ sicher den Fall auch gewinnen. Und das weiß natürlich die Kommission, sodass ja es wirklich spannend wird, wie sie diese Gratwanderung vollziehen. Tatsächlich etwas vorlegen, was sinnvoll ist und was den Wagen AI Act notwendigerweise konkretisiert, aber gleichzeitig nicht zu stark konkretisiert, sodass diese Konkretisierung nicht sofort vom EuGH landet. Also tierisch schwierig und ich glaube, fast unmöglich gut zu lösen.
Also ich finde auch, was nicht da heißt, das kann ich auch nicht konkretisieren. Um es zu konkretisieren, brauche ich ja eine, wenn man so will, aus dem Text entnehmbare Festlegung des Gesetzgebers. Und ich glaube, wir können das Thema vielleicht an der Stelle als spannend und offen jetzt erstmal on hold setzen. Und wir haben ja jetzt in absehbarer Zeit Gelegenheit, uns mal Gedanken darüber zu machen, was es damit auf sich hat, das mal auszulegen, auseinanderzunehmen, zusammenzubauen, diese beiden Wege mal zu beleuchten. Und vielleicht auch einen Vorschlag zu machen, wie man damit umgehen kann. Denn zum Glück ist die Kommission ja nicht alleine und hat nicht nur ihre Beraterinnen und Berater, sondern sie hat natürlich auch die Wissenschaft. Und da machst du jetzt einfach mal mit, lieber Kai. Und wir nehmen das gemeinsam auseinander und gucken mal, was wir da an Substanz in diese Debatte bringen können. Ich finde, das ist jetzt ein guter Plan. Und das wird in der EuDIR Heft 1 dann letztlich auch zu lesen sein und müssen dann die Menschen, die das lesen, sagen, ob sie damit irgendwie klarkommen. Aber auf jeden Fall für uns als Wissenschaftler, glaube ich, eine interessante Situation für die Praxis, für die Rechtsanwender, für die Unternehmen, die vor der Frage stehen, kann ich rechtssicher ChatGPT einsetzen und dann in die Regelungslücke schlüpfen oder ja in die Anbieterpflicht laufen. Also den kann man für meine Begriffe, wenn man jetzt was raten will, nur sagen, also seid lieber vorsichtig, denn dass die Regelungslücke
genau
Bestand hält in dieser Weise, das wäre schon sehr mutig davon auszugehen, dass das so kommt, ne?
Genau. Nee, hundertprozentig. Also Industrie muss nicht nur in diesem Punkt, auch in anderen Punkten ganz genau beobachten, was jetzt in Brüssel und in den Mitgliedstaaten passiert, weil ja schlechtestenfalls wird es auch unterschiedliche Auslegungen geben, abhängig von der jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörde, dass zum Beispiel Datenschützer, die Aufsichtsbehörde wahrscheinlich in Frankreich stellen, ganz andere Vorstellungen haben am Ende als die Bundesnetzagentur, die zuständig ist in Deutschland. Und die Kommission kann zwar über das sogenannte Union Safeguard Mechanismus dort teilweise eingreifen. Ob sie das immer macht aus politischen Gründen, wird man sehen. Und man wird, das hattest du ja auch mal besprochen in einem deiner Beiträge, es ist unklar, wie die Unabhängigkeit dieser Aufsichtsbehörden dann in der Praxis sich wirklich ausspielt. Also sprich, ob die Kommission überhaupt die Befugnis hat, der jeweiligen Aufsichtsbehörde zu erzählen, wie sie auszulegen hat in einem solchen Konfliktfall. Und dieses Problem spielt sich wirklich beim kompletten AI-Act von Artikel 1 bis zum letzten Artikel 114, ist es ja, glaube ich, oder 13, durch. Also ja, es wird dann wirklich einfach spannend zu sehen zu sein, wie der AI-Act am Ende ausgelegt wird und was er für eine Wirkung hat. Und nochmal für Unternehmen, aber auch für alle anderen interessierten Akteure heißt es am Ball bleiben.
Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, da ist Tobias Kieber mit anderen eingetaucht im Leitfaden, die Unabhängigkeit der Marktaufsichtsbehörden, die ja dann nochmal als Datenschutzaufsichtsbehörde sowieso unabhängig, völlig unabhängig ist, aber auch die Bundesnetzagentur, die das ja in Deutschland wird in maßgeblichen Teilen, die ja dann auch unabhängig ist. Und wie die Unabhängigkeiten zueinander stehen, extrem spannende Frage. Vielleicht noch einen letzten Satz. Wir reden ja gerade nur über die KI-Regulierung. Wir reden nicht, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle, die zuhören, und dann nicht über die volle Schutzlosigkeit, denn die gute alte DSGVO und alles, was auf nationalrechtlicher Seite hält und reguliert, das bleibt ja. Ein kleines, für meine Begriffe sehr markantes Beispiel ist, dass im Asylverfahren die KI-Verordnung den Einsatz von Lügendetektoren zulässt. Das ist KI-rechtlich nur hochriskant. Das ist vielleicht was wir mal gelegentlich bei einem Glas Wein besprechen können, wie man denn in Ansehung der Grundrechtecharta und der EMRK einen Lügendetektor in die Hochriskanz packen kann. Ich musste mir jetzt nicht erzählen. Ist auch nicht so schlimm, weil natürlich in Deutschland und in jedem anderen Rechtsstaat ich natürlich als Asylbehörde und als Gericht natürlich gebremst bin durch alles, was das nationale Recht und also nur weil es jetzt nicht KI reguliert ist, die GPAI, oder das nicht konsistent ist, heißt das ja nicht, dass jetzt alles ginge. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch noch ein großes Stück Arbeit, glaube ich, für viele zu verstehen, wie diese Regulierung nach KI-Recht und die Regulierung nach sonstigem Recht zusammenwirken. Ne? Aber das wollte ich jetzt gar nicht mehr vertiefen, sondern einfach nur mal sagen, da ist ja durch die KI-Regulierung wirklich nur ein Teilbereich abgegriffen und das Produktrecht der KI-Regulierung, das hat halt seine Eigenheiten und das daneben schützende Fachrecht aus dem nationalen Recht oder auch aus der EU, das hat ja seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, die parallel laufen, was wir insbesondere bei Artikel 22 DSGVO und der automatisierten Einzelentscheidung schön durchexerzieren können. Ne? Also wie das zu der KI-Systementscheidung in Anführungsstrichen steht. Ja, also ich glaube, das haben wir an der Stelle finde ich, kann man das gut mal so stehen lassen. Hast eine Reihe von Problemen aus Brüssel erläutert und dann jetzt noch eins haben wir so ein bisschen uns genauer angeguckt, weil das aus meiner Wahrnehmung jedenfalls so das Drängendste ist, zumindest mal in der unternehmerischen Praxis, ne? Weil das hat eben jeder, der ein GPI-System irgendwie einsetzt, die Frage, ne? Ja.
Genau. Vielleicht noch eine letzte Sache, weil immer sehr viel Interesse in dieses Thema oder in dem Thema besteht und viele Rückfragen kommen. Von Anfang an war Haftung ja ein wesentlicher Bestandteil der europäischen KI-Strategie. Und wie viele dann gesehen haben, wurde dieses Thema ein bisschen zurückgestellt. Die Kommission hatte erst 22 einen Vorschlag zur KI-Haftungsrichtlinie veröffentlicht und zeitgleich zur Produkthaftungsrichtlinie neue Vorschläge gemacht. Letzteres wurde durchverhandelt und ist abgeschlossen, aber ersteres, die KI-Haftungsrichtlinie, lag bis heute quasi unbesprochen auf dem Tisch. Hier gibt es ein wenig Bewegung. Mein Chef Axel Voss wurde wieder als Berichterstatter des Europäischen Parlaments ernannt und das Europäische Parlament hatte seinen wissenschaftlichen Dienst damit beauftragt, eine wissenschaftliche Studie zu erstellen, die insbesondere sich anschaut, ob es überhaupt noch Rechtslücken gibt, also ob unsere ursprüngliche Idee, ein spezifisches KI- und Haftungsgesetz zu initiieren, noch Sinn ergibt oder ob der AI Act, der ja erstmal nichts zur Haftung sagt, sondern nur zur Produktsicherung, aber zusammen mit der erneuerten Produkthaftungsrichtlinie plus, wie du schon sagtest, in anderen Bereichen, all den bestehenden Gesetzen auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene, ob das nicht eigentlich genug ist oder, und das wurde dann die Studie ganz spezifisch gefragt, ob es wirklich noch eine Rechtslücke gibt, die man mit einer KI-Haftungsrichtlinie nun schließen soll. Dieser Report wurde vor 3 Wochen, glaube ich, veröffentlicht oder 4 Wochen. Und im Moment, was wir schon gesagt haben, steht Brüssel so ein wenig still, weil die Anhörungen der Kommissare stattfinden. Sehr wahrscheinlich, wenn jetzt keine großen Überraschungen bei den Kommissarsanhörungen geschehen, wird das Parlament Mitte November, Ende November damit beginnen, sich die Studienergebnisse nochmal genauer anzuschauen. Und dann könnte es passieren, wenn die Parteien in der Mehrheit sagen, ja, die Studie hat recht, nämlich die Studie sagt, es gibt noch eine Regelungslücke, wir stimmen damit überein, dann wird das Parlament höchstwahrscheinlich so um die Osternzeit einen Berichtsentwurf vorlegen. Also mein Chef wird es tun und dann das Parlament diesen Berichtsentwurf, denke ich mal, so im zweiten Quartal nächsten Jahres näher besprechen. Aber ob es überhaupt dazu kommt, ist aktuell noch unklar, weil, wie gesagt, erstmal die Anhörungen der Kommissare stattfinden müssen und dann die Parteien im Parlament sich zunächst einmal treffen müssen und besprechen müssen, ob sie damit übereinstimmen, was die Studie des Parlaments sagt, dass eine Rechtslücke wirklich noch besteht. Also das wäre vielleicht was für einen nächsten Podcast nach der Osterpause, was wir nochmal ausführlicher besprechen können. Aber das vielleicht schon mal ein kurzer Insight aus Brüssel, dass da was passieren könnte.
Ja, vielen Dank. Das ist spannend und schön, dass wir dich haben, um diese Insights auch zu bekommen. Ja klar, KI-Haftung, wichtiges Thema, aber auch für alle, die denken, solange keine KI-Haftung da ist, hafte ich nicht. Auch der Hinweis, naja, in Deutschland haben wir das gute alte BGB seit 120 Jahren im verlässlichen Einsatz zur Lösung von Rechtsproblemen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man für Produkte haftet nach dem BGB. Und es gibt auch den Paragraphen 823, der im Falle von Schutzgesetzverletzungen Schadensersatz vorsieht. Und da muss man sich halt jede Norm aus der KI-Verordnung in ihrem konkreten Kontext genau anschauen, ob es ein Schutzgesetz ist. Und wenn durch die Verletzung eines Schutzgesetzes ein Schaden entsteht, dann hafte ich ganz ohne, dass Axel Voss die Maschinerie in Brüssel da in Gang setzt, schon nach dem BG. Insofern super, dass ihr es macht. Aber die rechtlichen Probleme löst man ohnehin. Das ist natürlich auch eine Frage, hat man eine Regelungslücke an der Stelle und will man es konsistent regeln oder lässt es sich über die nationalen Rechtsordnungen schon abbilden? Ne? Das wird sicherlich für euch natürlich auch Thema sein. Ne?
Genau. Ja, und vor allem da die große Frage nach Fragmentierung wieder. Also selbst wenn es in Deutschland oder in Frankreich gut schon mit den nationalen Instrumenten funktioniert und unsere Bürger gut abgesichert sind, ist das dann auch der Fall in Dänemark, in Portugal, in Rumänien etc. Und deswegen hatte die Kommission ja tatsächlich auch eine Richtlinie vorgeschlagen, um sogenannte Minimumstandards aufzustellen, was insbesondere bei Kausalitätsnachweisen etc. Vorliegt, weil die Kommission in ihrem ursprünglichen Vorschlag zumindest wahrgenommen hat, dass es da erhebliche Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten gibt. Aber ja, wir als Parlament, wie gesagt, aktuell haben wir noch keine gefestigte Meinung und die Studie, die erstellt worden ist vom wissenschaftlichen Dienst, nimmt auch keine Entscheidung vorweg. Also sie sollte einfach den Politikern wie Axel Voss dabei helfen, die Entscheidung zu treffen.
Ja, so gehört sich das ja auch für eine unterstützende Leistung, den Sachenrechtsstand vorzulegen, damit dann die gewählten Politikerinnen und Politiker entscheiden können. Ja, ich glaube, mit diesem Update über spannende Themen und ein ganz besonders virulentes, spannendes Thema und dann auch noch ein kleines Zukunftsthema, können wir das gut stehen lassen. Ein weiterer Podcast zur KI-Haftung, super gerne. Eigentlich wollten wir in diesem Podcast, hatten uns überlegt, noch über weltweite KI-Regulierung zu reden und würde mal sagen, die Frage mal zu beantworten, sind die Systeme gleich gut geeignet oder vielleicht ein bisschen schlechter geeignet? In USA geht man anders ran als in Europa. Und dann gibt es noch Regulierung in Australien, China, Japan, Kanada, Schweiz, in den USA, nicht immer auf Bundesebene, aber durchaus entweder manchmal auch nur auf untergeordneter Ebene oder auf teilweise auch lokaler Ebene oder auch nur so Guidelines und Brasilien, Südkorea, gibt es noch was? Ich glaube, das machen wir jetzt nicht, Kai. Ne? Also ich glaube, wir lassen das mal so stehen und versprechen, du versprichst mir, dass du nochmal wiederkommst und dass wir dieses Thema dann vielleicht mal abarbeiten. Weil ich glaube, so ist das, eine Stunde knapp gewesen, die in sich, glaube ich, ganz, ganz spannend ist und die wir jetzt nicht mit den Berichten von deiner Weltreise belasten. Ja. Der Heizsender macht ja Podcasting per Helikopter. Ich nehme an, du bist gerade schon.
Nee. Ich sitze im Büro in Brüssel und verweile hier. Ja, nee, aber können wir gerne nochmal machen. In der Tat ist das ein sehr spannendes Thema, weil durch den AI Act, glaube ich, einiges an Fahrt aufgekommen ist oder erzeugt worden ist. AI Policy wird seit langem auf der internationalen Ebene bei der OECD, bei der UN etc. pp. Diskutiert. Ich würde sagen, mindestens seit 2014, 2015. Aber in der Tat werden mehr und mehr Staaten tatsächlich jetzt auch aktiv. Und ich würde sagen, man spricht ja so häufig über Wettbewerb hinsichtlich der besten Technologien, der besten KI-Systeme etc. pp. Aber ich würde sagen, es gibt allmählich auch einen Wettbewerb hinsichtlich der besten Regulatorik, des besten rechtlichen Frameworks, was KI angeht, oder immerhin der KI-Policy, weil es da sehr viele unterschiedliche Modelle allmählich gibt. Und ich glaube, viele Drittstaaten sich tatsächlich das auch erstmal aus der Ferne anschauen und gucken wollen, was am Ende wirklich am besten funktioniert. Aber ja, du hast recht. Bevor wir da in die Tiefe gehen, das ist wahrscheinlich ein spannendes Thema für ein anderes Mal.
Ja, jetzt haben wir uns darauf vorbereitet und jetzt kommt das gar nicht vor. Ne? Aber ist egal, wir nehmen es mit und wir greifen es ein andermal auf. Wir haben auch, finde ich, gute Sachen besprochen und einen kleinen Tacken länger über den 25, als ich das vorher mir gedacht oder überlegt hatte. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, mal diese Norm unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal zu unterbreiten und mal auf das Problem hinzuweisen, auch wenn wir mit der Lösung noch ein bisschen um Geduld bitten müssen, wie auch immer man sie dann bewerten wird. Aber ja, das tun wir unser Bestes. Ne? Und ich sage vielen herzlichen Dank für dieses kundige, kurzweilige, sympathische und was wolltest du sonst noch hören, Gespräch über die KI-Themen. Ne? Ist immer klasse, mit dir zu reden. Und ich gebe mein personenbezogenes Datum wieder. Ne? Ich sehe Kai Zenner manchmal, meistens sitzt er, Kai Zenner ist 1,92 groß. Ne? Das ist gar nicht. Ne? Ja, das muss auch mal gesagt werden. Ne? Wenn er auf Fotos, wenn er auf Podien sitzt, dann sieht man das nicht. Ne? Dann liegt die Last der KI-Verhandlungen auf seiner Schulter, sehr kleiner wirkt. Aber wenn er steht, dann sieht man das.
Ne? Ja, das umschreibt es sehr gut.
Ja, okay. Also dann stelle ich mal öfter hin.
Mach ich. Dann vielen Dank wieder für die Einladung und ich mache mal genau das, was du sagst und werde jetzt ein wenig durchs Parlament laufen und rennen.
Ja, mach das und ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für Kai Zenner und mich genommen haben. Im Data Agenda Datenschutz Podcast heute zum Thema Update KI-Verordnung Herbst 2024. Vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Data Agenda Podcast. Tschüss zusammen.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.